Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Monitor Audio und Roxan.
Herzlich willkommen bei mir wieder mein Chefredakteur Carsten Barnbeck. Ich bin Frank Lechtenberg. Wir besprechen heute Themen, die natürlich was mit der anstehenden High-End zu tun haben im Jahr 2025, weil die was ganz Besonderes ist. Und auch Themen aus der Ausgabe 79 unseres Fidelity-Magazins. Damit steigen wir natürlich immer ein. Und ich sage erstmal Hallo Carsten, bevor ich jetzt hier die ersten Minuten schon direkt voll erzähle.
Ich sage Hallo zurück.
Wir haben tolle Themen in der 79 in dem Sinne, dass wir sehr viel Hochwertiges, aber auch ein paar natürlich hochwertige Sachen, aber auch ein paar Sachen dabei haben, wo man sagt, auch von dem Hersteller, oh, was Neues, oh, ist auch gar nicht so teuer. Da haben wir jetzt schöne Sachen. Fangen wir aber mal mit etwas an, wo ich sage, der Hersteller ist noch nicht so etabliert wie manch andere große Marken. Wir haben eine Vor-Endstufen-Kombi drin, Riviera ist der Hersteller, APL1, AFS32, die Typenbezeichnungen, die so ein wenig poetisch sind. Das ist analoge Vor-End-Kombi, das weiß ich. Was weißt du?
Oh, so ein bisschen was. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Dinger höllisch schwer sind. Und wir die letzte Woche per Spedition in den Verlag bekommen haben, nachdem unser Tester sich, wir mussten den im Grunde genommen mit so einer Rettungsschere von der Feuerwehr von den Komponenten trennen. Weil der Artikel selbst ist auch ein Manifest der körperlichen Verwahrlosung. Weil der tatsächlich, man müsste fast sagen, der war der Kombination ungeschützt ausgesetzt. Das hatte uns tatsächlich nach den ersten Tagen, also das ist so der Werdegang eines ganz normalen High-End-Tests bei uns mittlerweile, ist, dass wir da alles vereinbaren mit dem Vertrieb, loten einen Autoren aus, von dem wir wissen, der kann das Material handeln. Und dann kommt immer am Lieferungstag, kommt erstmal mit leicht motzigem Unterton irgendein Handyfoto von einer riesigen Europalette, die angeliefert wird. Und wo soll ich denn damit alles hin? Und dann kommt so im Lauf des Tages ein stolzes weiteres Foto von der aufgebauten Anlage. Und dann passierte erstmal eine ganze Weile gar nichts. Weil er uns mitteilte, die Anlage spielt nicht und das funktioniert alles nicht und irgendwie klingt alles doof. Und dann gab es ein kurzes klärendes Gespräch mit dem Vertrieb, der sagte, ja, das kommt jetzt direkt von den norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg, hatte ein bisschen Stress und muss erstmal warm werden. Und dann ging das los, dass ich jeden Morgen vom lieben Kollegen ein Foto mit Plattencovern gekriegt habe, die er die ganze Nacht über durchgehört hat, weil er meinte, das ist eine Kombination, die schon optisch einiges hermacht. Und wenn man dann die Play-Taste drückt, ist man einfach nicht in der Lage, auf Stop zu drücken. Und er meinte, also das ist eine Aussage, die ich im Hinterkopf habe von dem Artikel. Er meinte, er hat das noch nie gehabt, dass er eine Anlage vor sich stehen hatte, die ihn gewissermaßen dazu gezwungen hat, ganze Alben zu hören. Und dann hat er Genre-Nächte gemacht, hat eine Nacht nur Klassik gehört, die nächste Nacht nur Jazz und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sagt im Grunde genommen doch schon alles über die Kette aus. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das hat
alles
unglaublich schön.
Ja, es ist ja auch der Punkt. Ja. Also wir haben ja jetzt nicht nur durch unsere eigene Liebe zum Hobby, sondern eben auch durch die Vielfalt der Geräte, die wir als Autoren der Fidelity natürlich auch immer wieder haben, schon sehr viel Hörerfahrung, Schrägstrich, auch schon einiges gehört. Und wenn dich dann eine Komponente so umhaut, dass du sagst, okay, und jetzt ist der Tag gekommen, wo ich meine Sammlung nochmal hören muss oder wo ich da nochmal durchgehen muss durch die Highlights, um sie neu zu entdecken, dann ist das, glaube ich, nochmal irgendwie eine größere Auszeichnung, als wenn man das Ding irgendwie auf der Messe mal zufällig gehört hätte und da schon beeindruckt gewesen
wäre. Das ist tatsächlich so.
Also, weil unsere Erwartungshaltung ist ja auch sehr hoch. Deswegen kommt das so, schon mal so vor, wie du gesagt hast, ausgepackt, angeschlossen, überzeugt mich noch nicht, weil wir noch irgendwas nicht richtig eingerichtet haben, Schrägstrich nicht eingespielt und so weiter und so fort. Und dann, wenn es dann aber so einrastet, dann bedeutet das wirklich was.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man muss auch ganz klipp und klar dazu sagen, das haben wir, wir sagen das unter den Kollegen häufiger. Wenn man über 25 Jahre, wie das bei mir jetzt der Fall ist, hunderte von Komponenten, wenn nicht tausende getestet hat. Ich lese manchmal im Internet, google ich manchmal nach Dingen und dann finde ich, ach, guck mal, hier ist ein kleiner Artikel zu Lautsprecher XYZ und stelle beim Lesen fest, dass der Artikel von mir ist. Kennst du vielleicht auch so Effekte?
Ja, selten,
und, aber da ja. muss man, das passiert schon selten, aber es gibt so, man gliedert das im Kopf nach etlichen Jahren in Geräte, die im Kopf geblieben sind und Geräte, die eben nicht im Kopf geblieben sind. Das ist eigentlich unabhängig von dem Test, den man damals im Hörraum gemacht hat, ist das eigentlich das, was zählt, glaube ich.
Das wäre übrigens mal ein Thema für eine Jubiläumssendung, Geräte, die im Kopf geblieben sind.
Ja, ich überlege auch gerade in der Sekunde, wo ich den Satz ausgesprochen habe, ja. bin ich auch am Nachdenken.
Also das ist, ja, oder also die man wieder entdecken muss, weil häufig sind diese Geräte auch nach wie vor im Umlauf, weil die nicht so schnell wechselnde Produktzyklen haben. Das ist aber jetzt gerade nicht wissenschaftlich belegt, sondern das ist eher ein Gefühl, was wir zu dem Thema gerade haben. Wir haben auch andere Komponenten mit dabei. Wir haben einen Plattenspieler von Safino diesmal mit dabei und der Plattenspieler 1877 Phono Safino ZV11X Granit oder Granite mit dem Tonarm TZ1. Das ist ein Masselaufwerk mit etwas Besonderem, was den Plattenteller angeht.
Nicht den Plattenteller selbst, sondern das, worauf er montiert ist. Also im Grunde genommen ist der Safino ein ganz klassisches Masselaufwerk, wie man sich das vorstellt. Er ist in dem Kontext gilt sogar die Regel quadratisch praktisch gut. Also er ist wirklich sehr formtreu quadratisch aufgebaut. Dann gibt's irgendwie so eine kleine Ausbuchtung, wo man einen Tonarm und eine andere Ausbuchtung, wo man gegebenenfalls noch einen zweiten montieren könnte. Ein externer Motor, den man daneben, also auf unseren Bildern steht er direkt daneben. Normalerweise gehört er hinten links in so eine Nische rein. Aber dann hätte man den schlichtweg nicht so gut gesehen. Deshalb haben wir auf den Bildern ein wenig gemogelt. Ich bitte da um Verzeihung. Und dazu gehört ein riesen Tonarm. Und an dem Tonarm klebte in unserem Fall ein Tessellate TIB MC-Abtaster von Wilson Banish. Und das ist ein Pickup aus einer Pickup-Klasse, wo man sich die Frage stellen darf, ob wir den Plattenspieler jetzt mit dem Pickup gekriegt haben oder ob das Pickup einen Plattenspieler mitgebracht hat.
Ja.
Das ist schon irgendwie eine Erfahrung für sich selbst gewesen, so dass der Autor sich genötigt sah, da gleich noch irgendwie einen Riesenkasten zu verfassen, der im Grunde genommen ein eigener Artikel für sich ist. Wer das Heft in den Händen hält, der weiß, was ich damit meine.
Und weiter geht es mit auch noch mal analog, was ich ganz spannend finde. Es gibt was Frisches von Chris Feikert, also von Dr. Feikert Analog, den ich auch schon seit Jahren kenne und schätze, ein super lieber Kollege aus der Szene. Und der hat was uns vorgelegt, was gar nicht so teuer ist. Also wo man wirklich sagen kann, super, toll, muss nicht teuer sein.
Ja, fast mehr als das, weil das ist ein wirklich exzellentes Leichtgewicht von einem Tonarm, den er vollständig aus Aluminium aufgebaut hat mit verschiedenen Segmenten, so dass das Ganze voneinander dämpfungsgeschützt ist sozusagen. Es gibt eine gewisse Resonanzbedämpfung im Gehäuseinneren.
Innenverkabelung, ne?
Ja, ganz genau. Das ist der 10 Zoll Tonarm.
Genau.
Und es gibt eine Innenverkabelung von Kardas, was ja jetzt auch nicht von schlechten Eltern ist. Und das Ganze ist so reduziert und so in seiner Funktion konzentriert, dass am Ende ein Preis von 950 Euro dran steht. Und das ist wirklich ein exzellenter Tonarm, über den es abgesehen von einem winzig kleinen Manko überhaupt nichts Schlechtes zu sagen gibt. Und dieses Manko ist mehr als verdaubar. Es ist zum Schutz vor Brumm und ähnlichen Dingen, gibt es ein kleines Käbelchen, das vorne, wo die Headshell sitzt, kommt ein Käbelchen raus, das nochmal am Tonarmrohr befestigt ist. Das sieht basic aus. Mir gefällt das nicht mal schlecht. Ich finde irgendwie, das gibt dem Ganzen was Technisches. Das ist einfach zur zusätzlichen Erdung des Tonarmrohres fertig. Und damit ist die ganze Rezeptur genannt. Die Mechanik dahinter, Gewicht, Anti-Skating, ist ja praktisch und straightforward. Ja, vielleicht kommt da der Name her. Das könnte gut sein, dass es einfach ein straightforward Tonarm ist.
Durchaus. Also ich weiß, dass Chris ja damals Probleme hatte. Er hat ja durchaus auch Jelko-Arme benutzt auf seinen eigenen Laufwerken. Ja. Und als die dann nicht mehr hergestellt wurden, hat er mal hier und da ins Regal gegriffen. Vielleicht war das auch, das weiß ich jetzt gar nicht, ich habe diesen Artikel tatsächlich noch nicht gelesen, auch der Hintergrund für ihn oder der Anlass oder die Motivation zu sagen, ich denke jetzt mal selber, weil ich es kann zum einen und weil eben auch die Notwendigkeit da ist, für seine durchweg guten Masselaufwerke einen schönen Arm dann auch nochmal selber anbieten zu können.
Das absolut, genau. Das war die Intention hinter der Idee, überhaupt einen zu konstruieren, dass man, wenn ich mit der Serienkonstanz meiner Zulieferer oder der Preispolitik nicht einverstanden bin, muss ich es mir halt selber machen. Fertig.
Das finde ich ist ein schöner Ansatz, gefällt mir. Gehen mal ganz kurz nach Norden hoch. Wir gehen zu Griffon. Zu Griffon müssen wir gar nicht so viel erzählen. Da gibt's den Vorverstärker Commander. Aber wir haben den auch mit einem externen Netzteil gehört. Und ja, über externe Netzteile haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, viele von unseren Hörern haben auch selber Erfahrungen gemacht mit der einen oder anderen Komponente, mit einem verbesserten Netzteil. Was passiert hier beim Griffon Commander, wo schon also vom Netzteil eigentlich nichts zu meckern ist, mit dem externen Netzteil?
Das muss ich kurz aufklären, weil es ist tatsächlich so, dass der Commander überhaupt nur mit dem externen Netzteil erhältlich ist. Also wir hatten da leider genau aufgrund dieser Einschränkung, darf man das dann an der Stelle so nennen, hatten wir keine Möglichkeit, den AB-Vergleich zu machen, wie der liebe Commander nun geklungen hätte, wenn das Netzteil drin gewesen wäre. Der entscheidende Punkt an der Stelle ist eben, dass das Vorfall, also wer Griffon mal gehört hat, weiß, das sind Komponenten ohne Furcht und Tadel. Da gibt's absolut nichts dran zu mäkeln. Weder in Dynamik, noch in der Ausgangsleistung bei den Verstärkern oder der Endstufen, noch bei Ruhe im Klangbild oder sowas, geben die sich irgendeine Blöße. Der Kollege, der das Commanderchen für uns getestet hat, ist mit Griffon auch bestens vertraut. Und er meinte, der Commander als Vorstufe mit seinem externen Netzteil hätte ihn schlichtweg umgeblasen. Das Ganze ist jetzt vom Preispaket her nichts, was man sich am Samstagmittag nach dem Wocheneinkauf noch in den Wagen legt, weil man sagt, och, das nehme ich mit. Aber wer das Thema analoge Endstufe für sich, Vorstufe natürlich für sich definitiv beenden möchte, der ist bei diesem Gerät mit Sicherheit vollends aufgehoben. Ich habe den selbst auch schon ein paar Mal gehört, weil die den Commander schon seit x Jahren auf der Warschauer Audi-Messe, da der Audio-Video-Show vorführen. Und da war ich auch, muss ich sagen, das ist immer eine dieser Vorführungen gewesen, die im Nachhinein im Kopf bleiben. Ich will mich jetzt nicht auf eine Jahreszahl festlegen, aber ich glaube, vor 3 Jahren gab es da mal eine Präsentation, wo der auch vorgestellt wurde und wo die technischen Details sehr, sehr ausführlich dargestellt wurden. Und da hat mich der Commander praktisch zur Türe rausgeblasen. Um das Ganze mal bildhaft darzustellen. Also man ist sitzen geblieben, als er spielte. Okay. Und in dem Fall ist es aber so, dass wirklich ein ultra minimalistisches Konzept beim Vorverstärker, weil es wirklich 5 Eingänge jeweils in Cinch und XLR ausgeführt, sitzen an der Gehäuserückwand schon so angeordnet, dass man genau weiß, da sitzen eigentlich 2 Mono-Vorverstärker nebeneinander. Und dann gibt es ein externes Gehäuse mit dem gesamten Netzteil und der Netzmimik, die über so ein, ja, wie man das kennt, so ein dickes Spezialkabel verbunden wird. Das Ding ist mindestens genauso groß wie die Vorstufe selbst, wiegt um einiges mehr wegen der Ringkant-Transformatoren und was da alles drin ist und bietet eben ein Sondererlebnis in Sachen Transparenz und Ruhe im Klang, wie man immer sagt, ein Bass vor kohlrabenschwarzem Hintergrund. Wenn die Endstufe mitspielt, aber wenn man die auch von Griffon hat, braucht man darüber nicht nachzudenken.
Absolut nicht.
Ansonsten ist es eigentlich, abgesehen davon, dass es aussieht wie ein Raumschiff, es ist ein sehr minimalistisches Konzept.
Ja gut, aber es ist Griffon-Design.
Also es ist ein Griffon-Design.
Hat also auch da eine Charakteristik, die erkennst du unter Hunderten. Und das finde ich
ja eigentlich auf eine jeden Fall
schöne Sache und auch schon immer. Also was Griffon da hinstellt, hat, wie du gesagt hast, Hand und Fuß, aber auch optisch eben eine Eigenständigkeit. Das kann natürlich auch ein bisschen polarisieren, aber ich komme eigentlich immer ganz gut damit zurecht und auch schon, ich kann mich schon, ja, was sind denn meine ersten Berührungen mit Griffon gewesen? Ich glaube, das war noch High-End in Frankfurt. Also da waren schon Vorführungen und Anfang 90er oder sowas, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber ein Hersteller, den musst du dir quasi mal merken. Und seitdem erkennt man Gryphon, nicht nur aufgrund des Logos, sondern eben aufgrund der ganzen Formgebung, aber auch aufgrund des guten Sounds. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn ich jetzt unterwegs bin im Urlaub, ist natürlich weder so eine Riviera vor End noch so ein Gryphon Commander das, was ich mitnehmen möchte. Wir haben tatsächlich ein Gerät drin und ich sage das so ein bisschen, ja, verwundert, weil wir, glaube ich, schon dafür bekannt sind, dass wir sehr hochwertige, teilweise aber auch sehr schwere Geräte immer testen. Wir sprachen von der Spedition. Jetzt haben wir was Portables dabei. Ein Hersteller, dessen Namen ich vielleicht mal einmal buchstabiere, LOTOO. Also Lotto oder Lotu, keiner weiß es zu 100%. Und die haben das Gerät namens Mjölner rausgebracht oder Mjölner herausgebracht. Das ist was?
Tja, das ist so ein Thema, würde ich sagen. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir selbst dann noch diskutiert haben, als wir das Gerät schon im Haus hatten. Also, ich glaube,
er ist auf jeden Fall.
Ganz genau, er selbst deklariert sich irgendwie als Personal Audio System oder irgend sowas in der Richtung. Ich müsste lügen. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, was der Hersteller auf seiner Homepage dazu sagt. Der Grundgedanke dahinter ist ganz simpel, dass die sich gedacht haben, wie geil wäre es denn, wenn wir ein Audiosystem kreieren, das im Grunde genommen alles an Bord hat, was ich benötige, außer dem Aktivlautsprecher oder der Endstufe und dem Passivlautsprecher, das ich zu Hause betreiben kann, das zu Hause klanglich gewinnt, weil ich es nicht direkt ans Stromnetz hänge, sondern an einen Akku, der geladen wird. Und dann ist es im Grunde genommen auch zu Hause stets im Akkubetrieb. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es nicht selbst getestet, ob man den Akkubetrieb irgendwie überbrücken kann, um den zu schonen oder so, keine Ahnung. Aber wenn man dann in den Urlaub fährt oder am Wochenende, wer mutig ist, kann das ganze Gerüst auch mit ins Strandbad nehmen. Der nimmt sich den Mjölnir dann aus der Kette raus. Es gibt eine wunderschöne Ledertasche dazu. Dann sieht das Ganze aus wie so eine alte UR-Report-Tonbandmaschine cool. Oder so.
Ja, ja.
Und dann kann man mit dem ganzen Gerät ins Strandbad wandern oder in den Urlaub fahren und hat da einen Tip-Top-Kopfhörerverstärker am Mann.
Mhm.
Und das Ding ist, um ganz kurz die Funktion zu umreißen, abgesehen vom Kopfhörerverstärker, sitzt faktisch, weil man geregelte Ausgänge hat, eine Vorstufe mit drin. Es ist ein DA-Wandler, der mit allen Wasser gewaschen ist. Es gibt einen Streaming-Client und dieser Streaming-Client verfügt am Rücken, also ist am Rücken verbunden mit diversen USB-Anschlüssen, an die man dann Massenlaufwerke klemmen kann. Also man hat irgendwas zwischen Audio-Server, DA-Wandler, Vorverstärker, Kopfhörer-Amp und ich glaube, ich könnte jetzt noch fünf andere Dinge nennen, die mir gerade nicht einfallen.
Das heißt, du kommst auch irgendwie ins Netzwerk, wenn du streamen kannst. Das heißt,
absolut, ja.
Ja, okay. Mhm. Das heißt, da brauchst du nicht noch einen extra Client und das Ding funktioniert nur als DAC, sondern das ist tatsächlich auch der native Medienspieler in dieser Kombination.
Das ist im Grunde genommen, wie gesagt, abgesehen von der Verstärkung dahinter und der Reproduktion, also den Lautsprechern, ist das die vollständige Kette, könnte man sagen.
Nicht verkehrt. Wir werden bestimmt rausfinden, wie sich dieser Hersteller ausspricht in Zukunft. Aber Lotu oder wir sagen, ja doch, ich würde jetzt zu Lotu tendieren und dann Mjölner heißt das Produkt, was da diese All-in-One-Anlage eigentlich auf High-End-Niveau, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ganze ist jetzt auch alles andere als ein Schnapper, aber wenn man bedenkt, okay, dass wirklich die gesamte Anlage drin steckt, ist der Preis mehr als es, also völlig, völlig in Ordnung.
Eine Firma, die auch mit so, ja, kleinen Devices als auch mit großen Devices sehr bekannt geworden ist oder sehr bekannt ist, ist der britische Hersteller Cord. Und von dem gibt's einen Vollverstärker, der Ultima Integrated. Auch der ist in der aktuellen Fidelity zu finden. Der ist jetzt nichts zum Strand mitnehmen, das ist schon klar, weil es eben ein Vollverstärker
nicht.
Ist. Das ist aber jetzt keiner aus der kleinen Serie von Cord.
Nee, ich glaube, das ist auch nicht aus der ganz großen Serie, sondern das ist eben so gewissermaßen aus Cords Perspektive die goldene Mitte. Und abgesehen von den klanglichen Meriten, das Ding klingt superb, muss man sagen, und ist abermals über jeden Zweifel erhaben. mit den typischen Geschmackseinschlägen. Vor allem ist das ein Designobjekt. Ähnlich wie bei Gryphon gilt hier, dass dass es mit Sicherheit Fans wie Feinde der Optik gibt. Mir gefällt das gerade in dieser Klasse, gefallen mir die Geräte exzellent. Also ich mag die kleinen Komponenten, diese ich Hugo bin mir gerade nicht sicher. Ja, ganz genau. Das Hygiejin und die Nummer darüber sind ja die mit den abgerundeten Wangen. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie die Serie heißt. Und hier die die Klasse, aus der unser Integrated kommt, die gefallen mir auch noch sehr gut. Die großen Sachen finde ich dann teilweise, es wäre nicht meins, aber was mir immer, was ich immer super finde, ist die, dass hier wirklich das Design und die Funktion Hand in Hand gehen. Also das ist nicht wirklich, die Geräte sind nicht so gestaltet, weil da irgendein Designer gesagt hat, das muss jetzt so, sondern man hat ja an den Seiten sind so große Säulen, mit denen sich die Geräte aufeinander stapeln lassen, die gleichzeitig dafür sorgen, dass die Schwingungen aus den Geräten über die Röhrchen, mit denen die aufgehängt sind, nicht ins nächste Gerät übertragen werden und all solche Kleinigkeiten und Details. Und dann gibt's eben als kleines Gimmick obendrauf noch diese blau beleuchteten Deckengitter, und all die kleinen Gizmos. Ich finde das immer, irgendwie haben die Sachen einen gewissen Charme und auf jeden Fall einen Hinguckfaktor.
Also ich habe mal, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, Dinge, die im Kopf bleiben, einen Duck aus dieser Serie von Cord da gehabt. Und das war eines von diesen Geräten, das du auspackst, anschließt, erstmal ein bisschen warm spielen lässt, dann gehst du aus dem Raum raus und wenn du in einem anderen Raum bist, merkst du einmal, was ist das denn? Was passiert mit meiner Anlage gerade? Da geht ja eine ganz andere Türe auf. Und das ist mir auf jeden Fall in Sachen Wandler, und das ist schon Jahre her, hängen geblieben. Das ist eben aus dieser Cord-Serie. Und die sind ja auf allen Bereichen sehr weit vorne, was die Entwicklung auch angeht. Die machen ja ihre DACs mit den frei programmierbaren Arrays, also die nehmen ja keine DACs von der Stange, sondern programmieren ja ihre Wandler-Algorithmen selber. Das ist einfach doch auch hat eine gewisse Parallele zu Griffon, finde ich, weil es ist sehr eigenständig, wie du gerade auch beschrieben hast, auch das Design von Cord, du erkennst es sofort, dass es als Cord ist, auch das lest ihr natürlich in der neuen Fidelity bei uns und dann auch mit den ganzen Details, die dazugehören, die hier jetzt so im Gespräch auch gar nicht so viel Platz finden können. Wir sind noch ein bisschen in dem Bereich Zuspieler, weil da haben wir nicht nur den Tonarm von Chris Feikert beispielsweise, sondern es gibt auch eine CD-Player DAC-Kombi von Rotel aus der Michi-Serie, die ja die Flaggschiff-Serie von Rotel ist und sich auch optisch absetzt vom Rest. Rotel schon immer eigentlich Preis-Leistung top, da konnte man nie was sagen. Also wenn ich die kleinen Einsteiger-Vollverstärker von denen mal irgendwo in der Präsentation höre, denke ich, ja, viel mehr brauchst du eigentlich auch nicht, um zufrieden zu sein. Die Michi-Serie setzt natürlich, das wissen wir, einen oben drauf. Ich sag mal jetzt noch so ein, auch das ist ja dieses unendliche Thema. Ist das jetzt der finale CD-Spieler oder ist das Thema CD-Spieler doch noch nicht tot oder entdecken Leute vielleicht doch auch ihre Sammlung, weil das zu verkaufen sich meistens nicht rechnet, nochmal neu? Also warum gibt es jetzt von Rotel so ein Q5, also den Player DAC?
Das ist eine ziemlich berechtigte Frage. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass das wie bei vielen anderen Herstellern so gelaufen ist, dass sie sich schon vor 10 Jahren gedacht haben, der XYZ ist unsere definitive letzte Antwort auf das Thema CD-Spieler. Und dann haben die halt gemerkt, es ist nach wie vor die Wahrheit, dass Milliarden von CDs in CD-Regalen stehen. In Deutschland wie in allen anderen Ländern, insbesondere in Japan ist man ja sehr, sehr medientreu. Und an der Stelle merken die dann, die Verkäufe laufen weiter und laufen weiter und laufen weiter auf einem gewissen niedrigen Niveau. Und plötzlich sind keine Laufwerke mehr da. Genau da ist die Stunde Null von dem Q5. So heißt die Kombi. Da haben die gemerkt, wir müssen selbst eins machen und haben dann, also man muss sagen, dass man bei diesem Michi-CD-Spieler fast schon Parallelen zu Esoterik ziehen kann. Die sind dann losgewandert, haben ein eigenes Laufwerk konstruiert, inklusive Laufwerksteuerung und allem drum und dran. Haben das Ganze verheiratet mit einem Vierfach-DA-Wandler. Das ist jetzt gar kein großes Hexenwerk, sondern die machen, was da etliche andere Hersteller auch machen, benutzen einfach den ES 9028 Pro. Das ist ja eine DA-Wandler-Chip-Reihe, die eigentlich für AV-Komponenten entwickelt wurde. Entsprechend, ich glaube, intern haben die 8 Kanäle. Ich bin mir immer nicht 100%ig sicher, weil es gibt ja noch den 32er und 1000 andere Varianten. Und das lässt sich halt relativ einfach bewerkstelligen, dass man diese 8 Kanäle intern zu mehreren Stereo-DA-Wandlern zusammenschaltet. Was jetzt überhaupt nichts Diskreditierendes ist oder so. Es gibt auch diskrete Lösungen, muss es aber gar nicht, weil die eigentliche Magie beim DA-Wandler passiert ja in der Signalaufbereitung, wie viel Jitter jage ich rein in den DAC und passiert in der analogen Ausgangsstufe dahinter, wo immer die Frage ist, wie gut arbeitet die mit dem DA-Wandler zusammen, also mit dem DA-Wandler-Chip, unserem ES9028. Und genau diesen Aspekt haben die hervorragend gelöst. Also das ist wirklich so, dass da der DA-Wandler mit seiner Jitterarmut eine sehr, sehr symbiotische Einheit mit der analogen Ausgangsstufe bildet, die dann die Signale aufhaltet, für weniger Rauschen im Signal sorgt. Und dadurch hat man extreme Power dahinter, unglaubliche Musikalität, wie ich mir vom Autoren habe erzählen lassen. Und das muss wohl wirklich ein CD-Spieler sein, der äußerlich eigentlich noch ein bisschen mehr klotzen müsste, weil das, die Mitchie-Komponenten sind ja schwarz.
Genau, das sind diese schwarzen, aber hochwertig aussehenden Komponenten.
Genau, ja, Understatement optisch. Und ja. Er meinte, optisch dürfte das auch gerne ein bisschen protziger aussehen, damit der CD-Spieler von außen zeigt, was er innerlich kann. Okay. Ich finde das schön. Ich musste auch auf einen Fehler hinweisen. Wer das Heft in der Hand hält, sieht, dass wir ein Modell hatten zum Fotografieren mit geschlossenem Deckel. Den gibt es so nicht. Haben wir dann später erfahren, nachdem die Fotos da waren. Die haben mittlerweile so einen Deckel konstruiert mit Sichtscheiben drin. Sieht dann noch mal ein bisschen spaciger aus, weil man sieht, wie die CD sich in einem Toploader, dreht. Und das Ganze ist so ein bisschen, was ich gut gemacht finde, ist, der DA-Wandler ist wirklich auch für den jeweiligen Medientypen reduziert auf das, was sinnvoll ist. Also für PCM-Signale intern ist das Upsampling zum Beispiel bei 24/192. USB-Signale, die man genauso reinjagen kann, können bis 384, weil da liegt das Upsampling und sowas in der Regel in der Hand der zuspielenden Programme oder Medienquellen, will ich es mal neutraler nennen, wie Portables, PC, was auch immer da in Frage kommt. Also rundum vernünftig, gut und sehr solide konstruiert. Und die Frage lässt sich eigentlich fast abschließend beantworten, wenn man möchte, kann das der letzte CD-Spieler sein, den man kauft. Da gibt es mit Sicherheit was, die... Ja. Entschuldigung.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil das passt eigentlich ganz gut, wo wir über den DAC sprechen. Es gibt noch einen Vollverstärker, den wir drin haben, der natürlich, wie es heute so in der, ich sag mal, in der Hi-Fi-Mittelklasse ganz häufig vorkommt, nicht nur eben Vollverstärker ist, sondern die ganzen Abspielmöglichkeiten, die man heute braucht, nämlich ein DAC und ein Streaming-Client in sich nochmal vereint. Und da spreche ich von Roxan, die wieder da sind. Und der heißt auch tatsächlich Caspian 4G oder 4G Streaming Amplifier. Roxan ist auch immer so eine Marke, wo ich, ja, natürlich, die kennen wir schon echt lange, zwischenzeitlich sehr ruhig. Inzwischen gibt es halt wieder neue Komponenten. Was schreibt der Kollege?
Ja, der ist ziemlich geflasht. Auch hier wieder ein Volltreffer, kann ich schon mal vorweggreifen. Was uns besonders gut gefallen, also den Verstärker konnten wir, der gehört zu den wenigen Testmustern in dieser Ausgabe, die wir auch im Verlag mal sehr genau unter die Lupe nehmen konnten, weil wir ihn so in der Peripherie eines anderen Tests benötigt haben. Und der Amp ist sehr, sehr vollständig und sehr, sehr integriert. Es ist ein kleiner Flachmann, eigentlich kompakt im klassischen Sinn, so eine 43 Zentimeter Einheit von vielleicht 6-7 Zentimeter Höhe. Wenn man ihn in die Hand nimmt, fällt man fast rückwärts um. Also das ist der Oberhammer, was das Ding wiegt, was da an Masse drin ist, an Material und ja, der Ringkern-Trafo muss riesengroß sein in dem Gehäuse. Im Grunde genommen ist das ein Netzteil mit ein bisschen Verstärkung außenrum. Und genauso klingt er auch, ultra stabil, dynamisch. Da gibt's überhaupt nichts dran zu bewenden. Für die Skeptiker unter den ich brauche kein Digital-Zeugs Audiophilen gibt's eine zweite Version, in der das ganze Digitale fehlt. Also es gibt im Grunde genommen einfach den 4G und dann gibt's den wir im Test hatten, den Streaming Amplifier, wo dann der DA-Wandler mit drin ist, wo Streaming an Bord ist. Also auch wie oben beim Mjölnir gesagt, abgesehen vom Lautsprecher ist das die gesamte HiFi-Anlage. Wenn man jetzt nicht irgendwie noch einen separaten Streamer oder sonst was für Zuspieler dazu schalten möchte. Für Phono-Liebhaber ist gleich ein MM-Up Endzerrer mit drin. Ich wollte gerade Abtaster sagen, das wäre ein bisschen schwierig. Und das Ganze ist mit Class AB und tiefenentspannten 200 Watt an 4 Ohm ausgestattet. Also ich glaube, der dürfte auch mit 95% aller Lautsprecher super und mit dem Rest einigermaßen sehr ordentlich klarkommen.
Absolut. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was ja vielleicht auch in unserer Hi-Fi-Sozialisationszeit wichtig war. Ein lange bestehender Hersteller, britische Wurzeln, wo du einfach das Ding hinstellst und es macht das, was du willst. Und du
ganz
hast
genau
eigentlich keine weiteren Fragen. Also, ne, wenn ich mir an meinen alten Lin Intec oder sowas denke, das war genau so eine Kiste. Hinstellen, anmachen, du freust dich, weil es einfach besser klingt als das, was du vorher hattest. Und ja, und spielt auch eben mit allen angeschlossenen Komponenten. Und daran, als an dieser Basis, kann man ja wieder auch seine Anlage dann nochmal ein Stück weit optimieren, wenn man das denn möchte. Das heißt also beim Lautsprecher vielleicht dann nochmal was machen, weil der Verstärker eben so schön liefert.
Auf jeden Fall. Ganz klassisches Verstärkerkonzept, das da wirklich so eine Brücke schlägt, weil das habe ich eben nicht dazu gesagt, der DA-Wandler, der extern zugänglich ist, hat auch einen HDMI-Eingang. Also der ist irgendwie so
zwischen... Ich kenne ganz viele, denen ist das wichtig, also dieser HDMI-Arc, ne? Also dass du dass du dann den Ton dementsprechend vom Fernseher oder sowas mit reinpflegen kannst. Inzwischen ist das ja auch eine ich glaube, sehr anerkannte Übertragungsart bei allem, was irgendwo doch mit Bild noch zu tun hat. Und gar nicht unpraktisch, weil die Kabel sind auch verfügbar, also es ist nichts Proprietäres. Ja, finde ich gut. Ich kenne einige Menschen, die ich auf der Messe treffe und die sagen, ja, der Wandler, aber der hat keinen ARC-Eingang, nee, dann will ich den nicht. Also habe ich tatsächlich schon gehört.
Das ist tatsächlich so ein Punkt, der oft vergessen wird. Ich merke, es kommt jetzt. Also es gibt da so eine, wie man immer so schön sagt, so eine gewisse Awareness, die auf einmal da ist. Ja, das macht für mich keinen Sinn. Ich meine, die HiFi-Anlage steht meistens im Wohnzimmer, also im Familienzimmer, nenne ich das jetzt mal im erweiterten Sinn. Und dann hat man da die dicke Klotze an der Wand hängen. Und die gesamte Musik läuft in höchster Qualität über die Lautsprecher, die vorne stehen. Und für den Fernseher muss man sich dann noch eine Soundbar an die Wand hängen. Das macht einfach keinen Sinn. Oder mit irgendwelchen Adaptierungen arbeiten oder dem gruseligen, optischen Ausgang der Fernseh-Media-Box oder was weiß ich verwenden. Mhm. Und da ist hier ein einzelnes HDMI-Kabel wird gezogen, Verstärker und TV kommunizieren ja miteinander. Also die Lautstärke des Verstärkers wird über die Fernbedienung des Fernsehers mitbedient, ohne dass man da irgendwas einrichten muss oder so. Das ist ARC, ist da einfach großartig.
Angeschlossen, ja, muss natürlich immer ein Lautsprecher sein. Wir haben davon gesprochen. Auch da haben wir interessante Sachen mit dabei. Peak Consult Sinfonia. Ist das Dynaudio oder sind da Dynaudio-Gene drin oder irgendwo gibt es da eine Verbindung?
Da gibt es eine Verbindung, die ziemlich einfach ist. Und zwar ist der Inhaber von Peak Consult, der Wilfried Ehrenholz, ist der ehemalige Dynaudio-Gründer und Chef und Geschäftsführer. Tatsächlich hat der vor einigen Jahren Peak Consult übernommen, nachdem er aus Dynaudio ausgestiegen ist und für einige Jahre ein Sabbatical, nennt man das, glaube ich, heute eingelegt hatte. Hat er wahrscheinlich gedacht, oh, ohne Lautsprecher komme ich doch nicht aus. Hat diesen dänischen Hersteller übernommen, das ist gar nicht so einfach zu überblicken, ist ein dänischer Hersteller, der wundervolle Holzfurniere direkt in Dänemark anfertigt. Also es sind bildschöne Lautsprecher. Die ganze Technik, das technische Innenleben kommt aus England, von einem englischen Designer. Und eingesetzt werden mittlerweile natürlich die guten alten Dynaudio-Treiber, die hervorragend sind. Und das Ganze, die Sinfonia, muss man sagen, ist der Sinfonia, die Sinfonia, weiß der Teufel, ist ein exzellenter Lautsprecher, der allerdings auch so ein bisschen Geduld verlangt. Also wir haben die bekommen, aufgestellt, dann hat jeder erstmal das Furnier gestreichelt, weil die einfach fantastisch aussieht. Dann haben wir die Play-Taste gedrückt und dachten, oh, stimmt da nicht, war praktisch bassfrei. Und dann haben wir angefangen mit Verstärkern zu experimentieren und haben gerückelt und gestückelt und geschoben und Füße ausprobiert und auf einmal ist es eingerastet. Und ab dem Moment war alles unfassbar, unfassbar geil. Genauso wie man das zum Beispiel eine Ausgabe davor haben wir genau das gleiche Spielchen mit der A&E von Audionaut erlebt. Ja. Also es gibt halt noch so eine Klasse von Lautsprechern, die kompromissbefreit sind in sich, also wo die Konstruktion wirklich sagt, jeder Aspekt dieses Lautsprechers ist so designt, dass der Lautsprecher unter optimalen Bedingungen absolut kompromissfrei arbeitet. Da gibt es Bassreflexabstimmung und so weiter und so fort, sorgen an der Stelle nicht dafür, dass die Box in jedem Zimmer, an jeder Position immer einigermaßen gleich klingt. Sondern man muss da ein bisschen mitarbeiten, was by the way auch bei den ursprünglichen Dynaudio-Modellen so ein Markenzeichen war. Dass man da wirklich mit dem Zentimetermaß teilweise ein ganzes Wochenende auf dem Fußboden gelegen hat, bis man die richtige Position gefunden hatte, wo die Dinger spielen. Und das Seltsame ist immer, man denkt ja, das sind Lautsprecher, die dann wirklich Sweet-Spot-abhängig sind, also wo man dann auch nur so eine Hörposition hat, von der das funktioniert. Das stimmt grundsätzlich für die Bühnenabbildung und sowas, aber das ist bei jedem Lautsprecher so. Aber wenn man dann durchs Zimmer wandert und mal hier hört und mal dort hört, die Musikalität und die Schlüssigkeit im Klangbild, die ist auf einmal überall da. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, wenn der Kollege auf einmal die richtige Position gefunden hat, man selbst steht an der Seite und merkt das so, oh ja, jetzt sitzt's. Cool.
Ja, ich erinnere mich, also es gibt Lautsprecher, die es machen, aber es machen eben nicht viele. Und das ist dann interessant, wenn jetzt die neue P-Consult das kann. Das ist natürlich bei uns nachzulesen. Wir sind ja auch dazu da mit unserem Magazin, dass Dinge entdeckt werden können. Zum einen haben wir natürlich unsere Browser, das heißt also diese Kurzeinblicke in Produkte, die noch kommen oder die jetzt gerade da sind oder die auf jeden Fall bemerkenswert sind und wo ihr euch vielleicht im Netz nochmal informieren könnt. Wir sind aber auch im Heft so weit, dass wir gucken, was entwickelt sich. Also wir haben ja schon über klassische Komponenten eigentlich heute gesprochen. Da ist jetzt nichts, was jetzt die Szene umwerfen wird, aber es sind Dinge, die toll weiterentwickelt sind oder eben aufs Wesentliche reduziert sind, wie beim Straight 10 von Dr. Feikert. Wir haben auch einen Kurzcheck drin, tatsächlich von einem Tonarm, den es noch gar nicht gibt.
Ja, das ist in dem Fall ein TV Acoustic Raven 12.9, also 12 Zöller, eigentlich, ja, eine Abwandlung der bestehenden.
Ein richtig großer.
Ein richtig großer Tonarm. Ja, dann Frosch im Hals. Ja. ja, das ist so zustande gekommen. Das ist in dem Fall der Kollege Zensen, der für uns auch schon einen TV-Akustik-Plattenspieler getestet hat. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Testarbeit, dass man natürlich mit dem Hersteller auch in Kontakt ist und spricht über Entwicklungen und warum habt ihr dies so gelöst und das so gelöst und jenes und bla bla bla. Und der Herr Knut Zensen ist dann eben einfach in Kontakt geblieben und der Hersteller hat sich kürzlich gemeldet und gefragt, du, ich hätte da was Neues, könntest du das auf deinem Plattenspieler zu Hause mal ausprobieren? Ich würde da gerne mal die Meinung hören. Das ist etwas, das kommt jetzt nicht jede Woche vor, aber sowas ist durchaus keine Seltenheit, dass wir mal eine Meinung liefern zu einem Prototypen. Haben wir auch teilweise im Hörraum Produkte stehen, die so völlig off the topic einfach mal eine Einschätzung benötigen. Und, Verzeihung, da ist es, dieser Tonarm machte bei ihm einen sehr, sehr guten Eindruck. Und da haben wir gesagt, warum sollten wir das nicht irgendwie mal ein bisschen transparenter machen? Das ist eine ziemlich spannende Geschichte gewesen. Der gleiche Autor hat, by the way, schon wieder sowas zu Hause. Da reden wir aber in der nächsten Ausgabe von. Weil ich weiß im Einzelnen nicht immer genau, über was wir sprechen dürfen und über was wir nicht reden dürfen.
Ja,
aber kommen wir gleich nochmal drauf
auf das Thema. Genau, das ist im aktuellen Heft eben drin. Wir haben auch noch, um das jetzt vielleicht ein bisschen abzurunden, was in der aktuellen Ausgabe 79 der Fidelity zu finden ist, natürlich auch ein bisschen Zubehör. Und Zubehör ist doch immer wieder ein Thema. Also ich merke das auch, wenn ich bei Freunden unterwegs bin und wir mal einen Plattenabend machen oder sowas. Selbst wenn sich die Anlage vielleicht nicht geändert hat, hat sich doch nochmal was an der Aufstellung geändert oder ich habe meine Geräte irgendwie anders positioniert, nicht nur im Rack, sondern auch quasi das Gerät an sich. Und da gibt es jetzt neue Gerätefüße, die wir mal unter die Lupe genommen haben.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob die so neu sind, aber es handelt sich um die Silent Feed 60 von Tixar. Und ich glaube, 60 ist in dem Fall die Belastbarkeit. Also wenn man das Set kauft, kann man da Komponenten bis XYZ Kilogramm draufstellen. Deshalb haben die dahinter immer unterschiedliche Nummern stehen. Das Konzept von diesen Füßchen ist eigentlich immer gleich. Das sind Aluminiumschalen oben und Aluminiumschalen unten, die in irgendeiner Weise durch Gelpads voneinander getrennt sind, sodass eben Schwingungen abgetötet werden. Und da hat der Kollege, hat sich da ziemlich lang mit auseinandergesetzt und hat festgestellt, dass er da je nach Komponente doch noch einiges rausholen kann, dass es aber in anderen Situationen eben auch gar nichts bringt. Wir merken das im Hörraum selbst immer. Wir haben zum Beispiel ein Pagode-Reference-Rack im Hörraum stehen. Da ist es vergleichsweise sinnfrei, mit solchen Dämpferfüßchen zu arbeiten, weil das Rack die meiste Arbeit schon selbst erledigt. Das ist einfach doppelt gemoppelt. Während das auf anderen Absorbern, Füßen oder Basenkonstruktionen sehr viel Sinn machen kann. Ja, und das Ganze heißt, ist ziemlich erschwinglich, genau. By the way.
Okay, und das heißt, es hängt natürlich von den Gegebenheiten zu Hause ab. Was habe ich für ein Rack? Wo stehen die Geräte? Die stehen ja auch nicht immer optimal. Du hast ja vorhin vom Wohnzimmer gesprochen, wo auch viele Anlagen stehen. Da ist es dann manchmal auch aus optischen Gründen gar nicht möglich, jetzt ein ganz großes, auf Audio spezialisiertes Rack hinzustellen. Und dann muss ich halt mit Gerätefüßen dann vielleicht das rausholen, was mein vorhandenes Rack eben nicht kann. Und da machen solche Füße auf jeden Fall Sinn. Also auch das kann man wieder auch aus meiner subjektiven Sicht wieder hören.
Ja, das ist tatsächlich, ist das einer der Aspekte, wo die reine Markenwelt, über die wir hier gerade sprechen, in den HiFi-Hobbyismus übergeht. Denn da gibt es ungefähr 1 Million Variablen, die auf 1 Million Umgebungsbedingungen treffen. Da muss man dann irgendwie einfach nur multiplizieren und man weiß, wie viele Varianten es geben kann. Natürlich ist eine Lösung wie so ein Füßchen, die ich unter einem Gerät mit beiden Däumchen nach oben empfehle, unter Umständen bei einem anderen Gerät überflüssig. Und da hilft leider nur ausprobieren. In den Handel gehen, mal fragen, ob die ein Probeset haben, dass man zu Hause mal checken kann.
Ja.
Weil da ist wirklich, da gibt es nur wenig Regeln, die man auf alles anwenden kann. Grundsätzlich gilt, wenn ich Schwingungen, die ein Gerät erzeugt, in irgendeiner Form so abgeleitet oder totgedämpft bekomme, dass sie ein anderes Gerät nicht bei der Arbeit stören, dann habe ich einen Schritt nach vorn gemacht.
Du hast aber auch wieder Schritte aus der Tür gemacht. Du warst mal wieder unterwegs. Ich, wenn wir mal telefonieren, denke ich mal, so erreiche ich ihn jetzt oder nicht? Oder du rufst dann an, ich habe die Koffer gepackt und muss wieder unterwegs sein. Du warst dieses Mal bei Canor, was ich ja super spannend finde, weil Canor-Komponenten auch im Freundeskreis durchaus vorhanden sind und wir immer auch gerne damit hören. Und das ist auch so ein Ding, wo die meisten, die jetzt eine Komponente in einem Bereich, ob es jetzt ein Vorverstärker ist oder ein Vollverstärker oder sowas, dann ist da das Thema erstmal beendet. Ich sag mal, das ist dann das, endgültig gibt's ja in unserem Hobby nicht, aber das vorläufig finale Gerät dieser Kategorie ist es.
Ja. Das ist, tatsächlich haben wir den weiten, weiten Weg auf uns genommen, sind nach Bresko gefahren. Das ist irgendwo ganz im Osten der Slowakei. Slowakei, sage ich jetzt nochmal, weil ich auf Instagram tauchte dann direkt was von meinem Besuch in Slowenien auf. Ich das ständig im Kopf. Ich hatte einmal irgendwie die Fußangel drin, die beiden Länder durcheinander zu bringen und dann habe ich das nicht mehr rausgekriegt. Mhm. Ich habe es tatsächlich auch im Artikel noch 1-2 Mal gefunden und am Ende noch korrigieren müssen.
Puh.
Canor ist ziemlich spannend, weil das ist ja eine Firma, die im Grunde genommen auch so ein bisschen mit Bastelmanitis vor 30 Jahren angefangen hat. Die haben einen Röhrenverstärker gebaut und fanden das alles ganz tutzelig. Und der Edgar, wie er damals hieß, sah auch aus wie ein klassischer Röhrenverstärker. Mhm. Und die haben sich dann aber ziemlich schnell zu einer Firma entwickelt, die nicht nur ihre eigenen Schaltungen designt, sondern auch für andere Hersteller aluminiumbasierte Geräte entwickelt. Also die sind Profis in der Aluminiumverarbeitung. Die haben eine eigene Eloxierbäder. Mhm. Die können Aluminium schneiden, mit Oberflächenveredelung versehen, Laserfräsen und was es da alles gibt. Das war ganz großartig zu sehen. Das Dumme daran, das hatte ich eben schon mal ganz, ganz vorsichtig angedeutet, man darf über all das nicht reden, weil die natürlich auf ihre Zulieferer angewiesen sind. Die Zulieferer möchten nicht gerne darüber sprechen, dass fremde Hersteller nicht nur für sie fertigen, sondern auch Schaltungen für sie entwickeln, weil sie das teilweise besser können. Was ich immer extrem befremdlich finde, weil ein schlauer Mann hat mal gesagt, man muss nicht nur wissen, was man kann, sondern auch wissen, was man nicht kann. Und da muss man dann andere fragen, ob sie es vielleicht besser für einen erledigen können. Und da finde ich überhaupt nichts dran, wo man sich für verstecken muss. Wenn man sagt, ja, wir machen tolle Analoggeräte, für das Digitale haben wir uns Profis organisiert.
Genau.
Aber sei es drum.
Das haben wir vor 2 Jahren hatten wir das mal als Thema. Da haben wir.
Ja, das taucht immer wieder auf, dass, dass tatsächlich die Market, also die Entwickler gehen da in aller Regel tiefenentspannt vor. Und dann kommt irgendwann die Marketingabteilung und sagt, nee, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Und deshalb, jeder, der fähig ist, Google zu bedienen, kann dann gerade mal selbst rausfinden, für wen Kano so alles baut. Und dann merkt man nämlich schnell, dass sie für Gott und die Welt Geräte fertigen, und zwar in richtigen Stückzahlen. Also ich bin fast umgefallen, als ich das gesehen habe. Die sind auch ständig dabei, sich zu optimieren. Also das war am Anfang, wie gesagt, eine hobbyistische Bastelbude, und dann sind die zwischenzeitig, war das mal so ein mittelständischer Betrieb, der in 2 Werksräumen ziemlich chaotisch von links nach rechts entwickelt hat. Und dann sind die vor, ich glaube, 6-7 Jahren haben die neue Räumlichkeiten angemietet, sind in so ein richtiges altes Fabrikgebäude gezogen. Ich sage richtiges altes im Sinne von, das wurde entkernt, und die haben im Grunde genommen einfach 2 endlos lange Säle. Es geht irgendwie über 60, 70 Meter ist das lang, und das auf mehreren Etagen. Und die haben sich da auch schon mehrfach umgestellt und verändert. Ein bisschen so mit der Logik der Autoindustrie, vorne fahren die LKWs, vorbringen die Einzelteile und die Rohstoffe, und hinten fallen die fertigen Geräte raus. Das ist ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt, weil nur so gelingt es Kanoa, auch die eigenen Komponenten so effizient zu fertigen, dass die Preise dranstehen können, die am Ende dranstehen. Weil das sind schon sehr, sehr hochwertige Geräte, muss man sagen. Das ist tatsächlich so ein bisschen der Effekt. Ich verorte Kano immer so ein bisschen in der gesunden Mittelklasse, was aber klanglich überhaupt nicht stimmt. Das sind wirklich High-End-Komponenten, weil die Preise, die dran stehen, fair sind. Das ist mit einer der Gründe, warum die Preispolitik dahin geht, wo sie heute hingeht. Weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist ein absolut überzogener Preis, aber das wird schon auch das absolute Gerät sein. Und diese Formel stimmt nicht immer hundertprozentig, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Die Kunden, die einfach in den Preis vertrauen, sind also so ein ganz klein wenig auch mitschuld daran, dass das HiFi immer kostspieliger und exklusiver wird, könnte man fast zynisch sagen. Aber das ist ein anderes Thema, ein ganz eigener Themenkomplex. Was ich interessant fand an Kanoa ist, ich greife das mal vorweg, ich war ja parallel zu Kano auch noch zu Besuch bei Lyric Audio in Schlüchtern. Und das ist so praktisch genau das Gegenteil. Das ist eine ganz kleine Röhrenmanufaktur, ganz klein in Anführungsstrichen. Die haben schon Werksräume, und die machen da ja auch den KI-Support, weil der KI-Vertrieb und Lyric Audio zusammenhängen. Entwickeln und fertigen aber auch für andere Hersteller. Hier gilt übrigens genau dasselbe. NDA unterschrieben, ich darf nicht sagen, für wen. auch hier bitte Google bemühen. Ich glaube, man kann es rausfinden. Und diese Firmen sind so unterschiedlich, die formal aussehen. Also ein ganz kleines Büro mit einer überschaubaren Werkstatt mit 4 oder 5 Arbeitsplätzen, wo hochspezialisierte Mitarbeiter dabei sind, die Geräte zusammenzuschrauben. Die verfolgen doch sehr, 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 sehr ähnliche Ziele. Einmal die Röhre, die beide verbindet, weil die sagen, wenn man richtig schönen Klang haben will, dann kommt man an dem kleinen Glaskolben halt einfach nicht vorbei. Und auf der anderen Seite eben diese OEM-Fertigung, die das Entwickeln für andere Hersteller, spricht ja dafür, dass die ihr Handwerk wirklich beherrschen. Und dann aber gleichzeitig so dieses Gehen von, wir machen alles selber. Also von A bis Z sind beide Hersteller ausgerichtet darauf, ihre Geräte selbst zu entwickeln. Und am Ende machen sie ihre Platinen-Layouts selbst. Die werden dann bei beiden Herstellern werden die zugeliefert. Die fertigen Platinen werden aber vor Ort bestückt. Was dazu führt, dass die im Inneren natürlich völlig anders aussehen, weil Kano ist fähig, Mikrobauteile zu verarbeiten. Das macht Lyric Audio in einzelnen Fällen auch, aber in aller Regel sind das eher klassisch aufgebaute Röhrenverstärker mit größeren Bauteilen, die man eben gut auch von Hand löten kann. Also eigentlich war das zu meiner allergrößten Überraschung, weil ich hätte die beiden Hersteller nie zusammengebracht. Eigentlich war das 2-mal der Besuch in einer sehr, sehr ähnlichen Firma. Was ich spannend fand, auf unterschiedlichem Niveau. Und wer jetzt zum Beispiel KIN kennt, was ja bei Lyric Audio im Vertrieb ist, der weiß, dass auch die auf die Preise schauen, mal vorsichtig gesagt. Das war, ja, so viel zu meinen kleinen Reiseaktivitäten für die aktuelle Ausgabe.
Wir haben aber auch wieder Reportagen mit drin. Das heißt, ein Thema, was es häufiger gibt. Und was ich tatsächlich auch wirklich durch unser Magazin jetzt entdeckt habe, ist das Thema Jazzkisser. Auch da habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt immer mehr Menschen, die mich auf dieses Thema ansprechen, auch lokal, also wo ich verortet bin in Ostwestfalen-Lippe, gibt es schon sowas, da haben wir auch schon drüber berichtet, in Bielefeld, aber auch in der Region an sich gibt es eben Bestrebungen dazu, solche Orte einzurichten. Also es hat offenbar irgendwas, irgendeine Anziehung, in gemütlicher Atmosphäre gute Audioqualität genießen zu können. Wir waren, beziehungsweise ein Kollege, weit weg im fernen New York und hat sich da was angesehen.
Ja, der war eben in einem Café, hätte ich jetzt fast gesagt, namens Kissa Kissa in Brooklyn. Familienurlaub, und der Kollege Schmenner plant dann immer schon den Besuch bei ein, zwei musikalischen Städten. Es kommt noch eine Geschichte von ihm, darf ich schon verraten.
Okay.
Und der ist auch, genau was du sagst, der gehört eben zu diesen Anhängern, den haben wir damals. Ich glaube, die Rhinoceros Bar in Berlin war das erste, was er für uns besucht hat. Da hatten wir ihn gebeten, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube, da haben wir auch irgendwie 3,20 € für den Cappuccino ausgegeben. Und der ist seitdem, sehe ich in seinem Facebook-Profil, dass er immer wieder, also er ist im Grunde genommen zum Stammgast in der Rhinoceros Bar geworden und ist auch von dem Flair und der Atmosphäre in diesen Musik Cafés, Kneipe hätte ich jetzt was gesagt, aber es ist eher so Kaffeehaus-Atmosphäre, sehr angetan. Ich glaube, was dieses Kisser-Kisser, also dieses Jazz-Kisser-Konzept an sich ausmacht, ist, dass, ich sehe das immer wieder, also zum Jahreswechsel bekomme ich immer Zahlen vom Bundesverband der Musikindustrie und da kann man irgendwie ablesen, dass mehr Musik gehört wird als je zuvor. Gleichzeitig hat dieses Allgegenwärtige der Musik natürlich irgendwie zur Folge, dass man Musik nicht mehr so bewusst wahrnimmt wie früher. Also ich sehe das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja fast nur noch von Streaming-Medien umgeben und selten lege ich mir mal ein ganzes Album auf. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war, als ich mich im November gezwungen habe, mir die neue Cure-Scheibe mal ganz anzuhören, die ich ansonsten wahrscheinlich auch fragmentarisch Song für Song angehört hätte. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie viel Sinn es eigentlich macht, so ein Kunstwerk in seiner Gesamtheit zu hören. Und genau das ist eben, was in diesen Jazzkissers ja passiert, dass man da hinkommt, bestellt sich wie in jeder anderen Kneipe oder wie in jedem anderen Café seinen Drink, seinen Kaffee, seinen Wiener Schnitzel, je nachdem, was da bewirtet wird. Und irgendwann am Abend gibt es dann den Moment, wo eine Platte aufgelegt wird und die wird dann komplett durchgespielt. Teilweise in den deutschen Jazzkissers hat sich das eingebürgert, dass das eher so Verhalten nebenbei passiert, weil wir hier eine etwas andere Ausgehkultur haben. Wenn ich in eine Kneipe gehe, dann will ich mich da mit Leuten treffen und quasseln. Und wenn das ein atmosphärisch schönes Jazzkisser ist, freue ich mich darüber. Aber in vielen Ländern, Japan insbesondere und in den USA ist es wohl ähnlich, da wird dann auch kuratiert. Also es wird über das Album gesprochen, ein bisschen erklärt, warum diese Aufnahme jetzt gespielt wird, ein bisschen was zur Anlage erzählt. Und in dieser Atmosphäre ist er da eingetaucht und hat ein Interview mit den Geschäftsführern geführt. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Die leben nämlich irgendwie gewissermaßen am anderen Ende der USA, haben gedacht, ach, lass uns doch mal sowas wie ein Jazzkisser machen, dass wir dann einmal die Woche aufschließen, wenn wir in New York sind. Und mittlerweile ist das Kisser-Kisser so erfolgreich, dass die da schwer in die Bredouille geraten sind.
Okay. Das heißt, sie sind jetzt auch ständig am Pendeln?
Mehr oder weniger, ja.
Ja. Okay, aber das Thema wird uns, glaube ich, noch weiter begleiten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir haben natürlich noch weitere Themen in der aktuellen Ausgabe 79 der Fidelity. Es geht zum Beispiel auch im Bereich Technik, Wissen und Praxis um unsymmetrische und symmetrische Kabel, also um das nochmal klarzustellen, was sind die Vor- und Nachteile, was macht das, ab wann macht das Sinn. Wir haben aber natürlich auch wieder eine Menge Musik drin. Ich habe ein Album jetzt nochmal für den Podcast mitgebracht, das ich nicht rezensiert habe, weil das war zum Redaktionsschluss noch nicht verfügbar, zumindest nicht für mich, nämlich das neue Album von Steven Wilson. Zu dem muss man, glaube ich, auch im HiFi-Kontext und ja auch als Mensch, der auf der High-End schon stattgefunden hat, nicht mehr viel sagen. The Overview heißt das Album. Das ist ein, wie er es selber im Vorfeld genannt hat, ein Prog-Rock-Monster. Ich würde aber als klassisches Progressive-Rock-Album schon sehen. Da ist alles drin, was er so bisher gemacht hat. Das ist so ein bisschen Wilson meets Oldfield für mich. Also von der Struktur her ist es so, das, was Mike Oldfield über eine ganze Plattenseite auch an Spannung schon immer erzeugen konnte, hat Wilson auch hinbekommen in zwei langen Tracks. Die erste Seite, Objects Outlive Us, ist so die rockig-klassische Seite. Immer mit kleinen Melodiefetzen, die hängen bleiben. Das konnte der schon immer. Ob mit Porcupine Tree, ob mit No Man, ob Solo. Das ist schon immer ein Wilson-Ding. Das ist auch hier der Fall. Ich finde es auch, weil die Aufnahme super transparent ist. Übrigens interessant, auf dem Albumcover steht, dass es über Kopfhörer gemischt ist, das Album, nämlich über Odyssey Kopfhörer.
Okay.
Steht da aus, also wirklich explizit drin. Fand ich ein spannendes Detail. Die Platte klingt sehr gut. Es gibt Unterschiede, finde ich, zwischen der Vinylpressung und der CD. Ich habe mir tatsächlich beide geleistet und die mal verglichen. Die Vinyl, natürlich ist es eine andere Abspielkette als der CD-Spieler, ganz klar. Aber die Vergleichsmöglichkeiten, also ich habe beides schon sehr häufig gehört, kann es, glaube ich, irgendwie auf den Punkt bringen. Die Vinyl ist im Half-Speed-Mastering gemacht und hat einfach so viel Größe da drin. Und ist auch durchaus ordentlich gepresst. Nicht 100% sauber, aber durchaus ordentlich gepresst. Das macht richtig viel Spaß. Und es gibt natürlich auch ein paar Informationen im Cover. Also das Ding kann ich empfehlen. Die zweite Seite ist vielleicht noch ein bisschen zugänglicher. Die beginnt nämlich relativ elektronisch. Und wird dann größer, 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 so wie man das von Wilson kennt. Im Mai ist er auf Tour. Ich werde mir das angucken in Düsseldorf, bin gespannt. Er wird wahrscheinlich da immersives Audio nutzen, das heißt also Mehrkanalinstallationen. Und es ist ja bestuhlt, das heißt also ich wandle auch nicht durch die Halle während der Performance. Bin mal gespannt, was da kommt. Was ich rezensiert habe, ist zum einen ein Künstler, der eher vielleicht untypisch ist für den Hi-Fi-Bereich. Sam Akpro heißt er, eigentlich Sprechgesang, also Rap im weitesten Sinne. Macht das aber mit einer klassischen Band und hat so Elemente drin von Tom Misch, den auch viele von uns, glaube ich, inzwischen mal gehört haben oder kennen. Es sind zwei Gitarren drin, ist ein Bass drin, ist ein wirklich räumlich druckvoll aufgenommenes Schlagzeug drin. Und immer wieder kleine Keyboard-Noten. Und dann kommt eben dieser Stil rein, Sprechgesang. Also es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich leg's auf und entspanne mich, sondern ich muss schon ein bisschen entdecken wollen. Aber es ist spannend, wenn ich ein bisschen Bezug zur Musik der 1980er Jahre habe, auch was Wave oder sowas angeht. Das ist da nämlich auch mit drin. Und dadurch, dass eben Neues und Altes so toll gemischt ist, kann ich dieses Album empfehlen. Evenfall heißt das, von Sam Akpro. Und eine Dame, die wir natürlich, glaube ich, alle kennen, Alison Krauss. Und die hat wieder was mit Union Station gemacht. Nach 14 Jahren, also dieser Band Union Station, kommt das tatsächlich wieder sehr audiophil, obwohl sie es selbst produziert hat. Ich sage jetzt, obwohl, weil häufig ist es dann doch so in dem Bereich, dass die Handschrift eines guten Produzenten oder einer guten Produzentin richtig was ausmacht. Aber hier merkt man einfach, dass Alison Krauss, die weiß einfach, was sie macht. Ja, die weiß, was sie macht. Sie hat noch, also sie ist nicht auf jedem Stück zu hören. Es ist auch manchmal Russell Moore. Das ist ein neues Bandmitglied. Der, muss ich sagen, sagte mir nichts, aber der ist von der International Bluegrass Music Association. Wer kennt sie nicht? Zum meist ausgezeichneten Sänger aller Zeiten gewählt worden. Also ja, und wenn man in dem Bereich unterwegs ist und Bluegrass Country-eske Amerikaner-Geschichten kennt, dann ist diese Stimme absolut on point. Das Ding ist on point. Ich favorisiere Alison, muss ich sagen. Ich mag ihre Stimme da lieber. So The Wrong Way, das ist so ein Track, den können wir auch auf unsere Playlist packen. Es gibt ja die Fidelity-Playlist, die man sich immer anhören kann und die wir immer ergänzen, wo eben solche Tracks aus unseren Rezensionen dann auch auftauchen. Also The Wrong Way, das ist das Ding. Das ist so melancholisch, aber hoffnungsvoll und echt so ein Gänsehaut-Ding. Also das muss man irgendwie gehört haben. Die haben auch einfach nach 14 Jahren gesagt, nee, also irgendwie ist jetzt gerade so ein bisschen Endzeitstimmung überall, aber wir müssen da was gegensetzen, wir müssen mal wieder was machen. Und eigentlich dann schön, wer also dieses Genre Amerikaner mit Country-Einschlägen, bisschen Bluegrass mag und auf audiophilen Sound steht, für den kann ich auf jeden Fall das neue Studioalbum von Alison Krauss und Union Station empfehlen. Das heißt Arcadia.
Arcadia.
Arcadia. Genau. Arkaden werden wir, jetzt, was eine Überleitung, oder? Werden wir noch einmal erleben in München 2025. Da werden wir natürlich auch wieder einen Sonderpodcast aufzeichnen aus der Fidelity-Redaktion mit den Eindrücken des ersten Messetages. Ungeschönt und direkt, so wie gewohnt. Das ist einfach, ja, das letzte Mal. Das ist.
Das letzte Mal. Das allerletzte Mal, ja.
Ja, ich frage mich immer, was macht das mit mir gerade? Also momentan, ich freue mich drauf, weil ich dieses Zusammenkommen mit der Redaktion, mit Vertrieben, mit Herstellern, die wir auch seit Jahren kennen, wo ich vorhin von Chris Feikert gesprochen habe oder sowas. Ich freue mich dann, ihn da zu treffen und einen kurzen Schwatz zu halten. Und ist dann nicht der Einzige. Aber ja. Es ist das letzte Mal in dieser gewohnten Atmosphäre und unser Hobby hat ja auch viel mit Gewohnheit zu tun. Also wenn sich da was ändert, das ist schon irgendwie komisch.
Das ist tatsächlich ein Punkt. Also innerlich bin ich da zerrissen, darf ich zugeben, weil auf der einen Seite bin ich natürlich ein Egomane, der sagt, wenn die Messe, die weltgrößte Branchenmesse direkt vor meiner Haustür stattfindet, dann hat sich da gefälligst nichts dran zu ändern. Ja. Und ich kann ein kleines so ein kleiner Off-Topic-Blick in meinen Messealltag. Ich schlürfe hier morgens noch entspannt einen Espresso und bin dann so ziemlich genau um 7.30 Uhr drüben auf der Messe, wo ich einen zweiten Espresso trinke im Bistro. Ehe das dann keine Ahnung, man hat morgens irgendwie schon 90 Minuten Zeit, sich da mit Leuten am Tisch zusammenzusetzen, ein bisschen zu klönen. Da kommt eigentlich immer jemand dazu. Das ist immer eine super, super Atmosphäre, die da in dem Café vor Messebeginn herrscht.
Richtig,
Dann ist natürlich auf der anderen Seite, darf man nicht vergessen, für die High-End selbst ist das wahrscheinlich ein kleinerer Schritt, als man jetzt befürchtet. Denn die hat sich ja über die letzten 20 Jahre, sie ist das 21. Mal ist sie jetzt in München. Also da ja krass. Während der Pandemie ein Ausfall war, wir erinnern uns, oder waren es sogar zwei, ist es formal auf dem Papier erst die 19. oder genau die 20. Aber die war jetzt 21 Jahre in München, seit 2004. Hat sich in dieser Zeit gewandelt von einer Publikumsmesse zur weltgrößten B2B-Messe, das heißt Business to Business, wie man ja so schön sagt. Also da werden Händler laufen durch die Flure, suchen Ware für ihre Läden. Da sind Vertriebe, die nach Marken suchen und Marken, die nach Vertrieben für bestimmte Länder suchen. All das findet da auf der Messe statt. Ob das jetzt in München ist, ob das in Wien stattfindet oder irgendwo in einem Vorort von Hamburg, ist da am Ende des Tages ziemlich egal. Deshalb, ich glaube, formal wird sich am Messecharakter nicht allzu viel ändern. Im Gegenteil, wir waren ja durch die Finest Audio Show schon einige Male in der neuen Location in der Wiener Messestadt. In dem Austria Congress Center heißt es, glaube ich. Und das ist für genau solche Business Talks und Business Angelegenheiten ist das optimal. Also das ist wirklich ein Kongresszentrum, wo es für die Hersteller viel mehr Möglichkeiten gibt, den eigenen Raum in so einen Frontbereich und einen Office-Bereich aufzuteilen und. Weil das ist im Grunde genommen, ist das eine riesige leere Halle. Und wenn man da eine Messe bucht, dann sagen die, wie hättet ihr die Wände gern gestellt? Und dann wird die Messe für einen so aufgebaut, wie man sie benötigt, mit zusätzlichen Ausstellungsflächen vor der Tür. Und man ist da ja, wenn das wieder im Mai ist, mit ganz manierlichem Wetter, wie sich es ja dieses Jahr auch abzeichnet, dann hat man da auch Möglichkeiten, Außengastronomie zu machen und. Also es wird mit Sicherheit sehr, sehr farbenfroh. Aber trotzdem wird man irgendwie so die gewohnte alte Stimmung und Atmosphäre aus dem Münchner MOC vermissen.
Definitiv.
Ist garantiert so, denn ich weiß, aus vielen Köpfen ist ja Grafenbruch noch nicht so richtig verschwunden.
Ich habe es ja sogar vorhin einmal beim Thema Griffhorn erwähnt. Also insofern, es ist immer irgendwie noch da und präsent. Mag auch vielleicht jetzt persönlich bei mir daran liegen, dass ich sowohl am Ende in Grafenbruch mal als Aussteller für einen Hersteller, also als Vorführer für einen Hersteller mit dabei war und dann in den Anfangsjahren dann auch in München für einige Hersteller als Vorführer mit dabei war. Und also insofern natürlich auch gerade diese beiden Orte mich sehr geprägt haben. Und es blieb für mich trotzdem, München blieb immer der neue Messeort.
Ist irgendwie im Kopf ist das bei mir auch noch so, ja.
Es wird sich jetzt dann mit Wien ändern. Ich glaube, du hast recht, dass die Stimmung und weil ja mutmaßlich auch eine Überschneidung der Personen da sein wird mit 2025, also was wir 2026 in Wien erleben werden, da werden sicherlich auch ähnliche Gespräche mal stattfinden können oder eine vergleichbare Atmosphäre entstehen. Ich glaube, hinter den Kulissen ist es vielleicht etwas komplexer oder komplizierter, was zum Beispiel Vertriebssituationen in Österreich oder in Deutschland oder die Unterschiede dazwischen angeht. Da haben wir jetzt als schreibende Zunft vielleicht gar nicht so ein großes Problem mit, aber vielleicht der ein oder andere Vertrieb oder Hersteller, weil es da eben andere Grundvoraussetzungen gibt und das muss man eben einmal abstimmen und einmal machen. Aber auch da sehe ich, dass das möglich ist.
Ja, das ist immer interessant zu sehen. Das ist auch auf der Finest Audio Show schon so, dass man bestimmte deutsche Aussteller, die man da auch angetroffen hat, die man immer im Kopf mit einer ganz bestimmten Marke verbunden hat, diese Marke da überhaupt nicht zeigen, weil es in Österreich einen anderen Vertrieb gibt und solche Geschichten. Das ist, es wird sich auch in der Hinsicht natürlich einiges ändern. Und das ist eben so einer der entscheidenden Punkte. Für uns ist die deutsche, also die in Deutschland stattfindende High-End im MOC natürlich in erster Linie eine Vertriebsmesse, obwohl sie das ja faktisch B2B gar nicht ist. Wir treffen uns da mit Vertretern der Vertriebe aus Deutschland und sprechen über deren Marken und Produkte und die stellen uns dann den Leuten vor, die dahinter stehen und so weiter und so fort. Die sagen natürlich, was interessiert uns eine Messe in Österreich? Das wird stärker eine Herstellermesse sein dann. Aber auch muss man sagen, vielleicht hält das jung und frisch im Kopf, weil man dann nach 25 Jahren High-End-Erfahrung, wie das bei mir persönlich jetzt ist, einfach nochmal eine völlig neue Form von Messe kennenlernt. Kann auch sehr, sehr interessant werden. Ich bin derweil gespannt, wie diese, also irgendwie erwartet man ja im Stillen, dass es irgendwie so eine Galashow gibt, oder? Irgendwas Besonderes zum letzten Mal in München.
Meinst du?
Nein, also ich meine, es gibt absolut nicht.
Die Persönlichkeit, die jetzt für diese Messe mit dabei ist, das ist ja auch so eine ganz spezielle Musikerin, also Annette Asquick, ihre Platten selber vertreibt und das kriegst du gar nicht bei den normalen Händlern und trotzdem sich doch so durchgeschwiegen hat. Das erinnert mich so an die Frühzeiten von Kari Bremnes, wo das eben auch so war, weil das irgendwie so dieses kleine Kierkegaard Kulturwerkstatt Label aus Oslo, was wirklich ja in dieser Kirche da sitzt. Ich war da schon mal. Dass das eben so eine Künstlerin so bekannt gemacht hat, natürlich mit den ausländischen Vertrieben zusammen, und das jetzt vielleicht nochmal auch so ein Startpunkt für Annette Asquick, die aber schon eigentlich, in der Szene, jeder hat was von ihr gehört, glaube ich. Das Auf letzte Album dürfte in dem einen oder anderen Plattenregal stehen, auch wenn es 60 € kostet für so eine Vinyl. Das ist schon ein Preis. Ich habe aber gestern spaßeshalber tatsächlich mal geguckt, was kostet denn der Druck von einem Papp-Plattencover? So, das kommt immer drauf an. Du kriegst welche, die liegen so bei bedruckt etwa 2 €, so über den Daumen. Nur das Plattencover bedruckt, farbig, ohne Inlay. Ein Klappcover kostet dann dementsprechend nochmal mehr. Das ist Digitaldruck. Wenn du Offsetdruck haben willst und vielleicht noch irgendeine Prägung, da sind wir ganz schnell bei einem zweistelligen Betrag, nur für das Plattencover. Und wenn du jetzt kleine Firma, eine kleine Musikerin bist, so wie Annette das ja ist, dann irgendwann überlegt man sich, die muss die 60 € nehmen, damit die ihre Ausgaben überhaupt wieder reinkriegt und das Risiko, was sie vorgelegt hat und so weiter und so fort. Das ist schon krass. Also das ist eine Sache, Ja, also man kann nicht nur immer schimpfen darauf, dass Dinge teurer werden. Es gibt halt auch manchmal Gründe dafür. Und ob es jetzt im Druck, ne, wir wissen es selber, Papierpreise haben sich verändert und sind gestiegen. Ob das das ist, ob die Plattenproduktion an sich mit dem Einsatz der Rohstoffe, die im Vinyl drin sind, so viel teurer geworden sind, dass die Platte in den letzten 5 Jahren sich um 50% verteuert hat. Das sei dahingestellt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber das sind auch so Gedanken, die dann aufkommen. Und vielleicht, ja, wenn jetzt Annette Asquith dann auch als Markenbotschafterin oder als Botschafterin auf der letzten High-End in München unterwegs ist, naja, vielleicht erleben wir was von ihr. Ich weiß es nicht.
Tja, die Sache hinter dieser Presswerk-Problematik habe ich ja irgendwie, im letzten Sommer war ich ja auch noch mal ein kleines Presswerk in Norwegen besuchen, gerade um das hinzuzufügen. Und da, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, haben die uns erklärt, dass diese Matrizen, also die Mütter gewissermaßen, von denen ja die Platten gepresst werden, die halten so ziemlich genau 1000 Pressungen aus und dann sind die im Eimer. Das heißt, wenn man über die Kleinstserie, wie das eine Frau Astwick mit Sicherheit macht, hinaus möchte, dann muss man diese Produktion im Grunde genommen von vorne starten. Da muss wieder eine neue Mutter angefertigt werden und dann werden die nächsten 1000 Platten hergestellt. Das ist auch einer der Gründe, warum man eben aus diesem Boutique-Bereich überhaupt nicht mehr hinauskommt und Schallplatten gewissermaßen zwangsläufig in Kleinstserien angefertigt werden müssen. Also solange wir jetzt nicht von der Taylor Swift und Konsorten, gibt's ja auch auf Vinyl heutzutage, die werden natürlich in anderen Presswerken angefertigt, aber mit auch da ähnlichen Bedingungen.
Definitiv. Also da wird sich, also ich glaube nicht, dass es wieder billiger wird, was neue Platten angeht. Das belebt auch ein bisschen den Gebrauchtmarkt. Da gibt's ja auch unglaubliche Preise teilweise.
Ja.
Bei den Mainstream-Platten, die wir auch alle gerne hören und zu Hause haben und die auch alle musikalisch hochwertig sind, wenn sie in den 80ern, Anfang der 90er in Millionen Stückzahlen gepresst worden sind, dann sind die Gebrauchtpreise auch dementsprechend gering. Aber wenn man eben so Mitte 90er Platten bis in die 2010er, Beginn der 2010er Platten reingeht, da waren einfach die Auflagen geringer. Und da kommen dann ordentliche Gebrauchtpreise her und natürlich ein paar Originalpressungen aus den 50er, 60er Jahren. Da kannst du vierstellige Beträge für so eine Platte hinlegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also das, ich habe mich letztens mit einem Plattenhändler unterhalten. Der hat gesagt, hier, eine Platte, die mir echt nichts sagte, irgendeine deutsche Jazzaufnahme aus den 60ern. Ja, und dann hat er mir da mal eine Summe um die Ohren gehauen, wo ich wirklich mit den Ohren geschlackert habe und gesagt habe, für diese Platte, ja, sagt er hier, ich habe noch eine zweite davon. der spricht dann nicht von Wunschpreisen, die er gerne hätte, sondern es gibt eine Datenbank, die ist dann allerdings kostenpflichtig, wo du nachvollziehen kannst, für welchen Preis welche Platte zuletzt verkauft worden ist, de facto. Ja, das heißt, wenn du das wissen willst, das ist dann eben nicht Discogs, sondern dann musst du ein bisschen was dafür bezahlen, dass du auf diese Datenbank Zugriff hast. Aber die ist wirklich tagesaktuell im Preis und dann kannst du sagen, ja, das kostet das. Zieh noch mal ein bisschen da was von ab, dann hast du auf jeden Fall deine verkauft. Das ist also für Plattenhändler ist das wichtig natürlich.
Okay, ja, das ist tatsächlich so ein Problem. Also ich meine, auf der einen Seite ist dieser globalisierte Überblick über Gebrauchtmarktzustände natürlich für einen Kunden ziemlich vorteilhaft, weil man sehen kann, was ist wie verfügbar, wo kriege ich es überhaupt und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch ähnlich wie bei Musikinstrumenten. Da gibt's ja diese, was in der Plattenwelt Discogs ist da Reverb.com,
ja, genau.
Falls das jemand kennt. Und das ist, wenn da irgendwann mal irgendwer ein Instrument zu einem bestimmten absurden Preis anbietet und das hat ein Verrückter gekauft, dann liegt der Preis da.
Ja.
Und sind so Effekte, die unheimlich schnell zu einem Aufschaukeln der Gebrauchtmarktpreise führen können.
Ja. Und interessant ist, wenn einmal so eine Platte oder ein Effektgerät beispielsweise im Gitarrensektor so einen Namen hat oder so einen Mythos hat, dann kriegst du den Preis auch nicht mehr weg.
Also wir keine Chance.
Sicherlich beide über das Klon-Pedal, also dieses Verzerrer-Pedal, was unglaubliche Preise. Also, und es gibt teilweise 1:1 Nachbauten für einen kleinen Kurs, wo jetzt das Gleiche drinsteckt und auf der Plattenaufnahme, ich garantiere dir, du hörst den Unterschied nicht.
Es ist aber doch nicht das Original.
Ja. das ist auch nochmal ein Thema. Ach, da können wir auch noch eine ganze Stunde drüber sprechen. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir sind, glaube ich, für diese Ausgabe ganz gut dabei. Freuen uns, dass ihr uns und dass Sie uns so lange zugehört haben bis hierhin und freuen uns natürlich auf die nächste Ausgabe, weil das ist ja die Sonderausgabe von der letzten High End in München. Yes. Bitte liken, bitte abonnieren. Das hilft uns natürlich auch in unserer Reichweite, sodass eben auch andere Leute davon erfahren können, dass es uns gibt, dass hier zwei Herren beim Café darüber quatschen, was so unser Hobby ist und vielleicht doch ein paar neue Eindrücke reinbringen und immer mal wieder auch Einblicke da reingeben. Wie ist denn das so, wenn man als Mensch in seiner Wohnung die Spedition vor der Tür hat, weil ein 50-Kilo-Verstärker gerade
Das gehört leider zum Alltag.
Das gehört leider zum Alltag. Wir wünschen Ihnen und euch einen tollen Alltag und eine sehr angenehme Frühjahrszeit. Wir hören uns spätestens auf der HN wieder. Und wenn Sie oder wenn ihr uns trefft auf der HN, sprecht uns ruhig an. Also wir sind auch immer offen für Gespräche. Und selbst wenn wir da viel zu tun haben, haben wir sicherlich mal 2-3 Minuten für Sie und für euch Zeit. Mein Name ist Frank Lechtenberg. Du bist Carsten Barmbek. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Jetzt ist aber erstmal für heute Feierabend. Ciao.
Bye, bye.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Monitor Audio und Roxane.